Hallo Gregor.
Hallo Fabian.
Ich habe viel über unsere letzte Folge nachgedacht und teilweise auch einige Folgen davor. Ich denke über alle unsere Folgen. Aber in Suche für ein Thema für heute,
ja.
Auf der Suche für ein Thema für heute und habe mich da eben ganz besonders von der letzten, aber auch von Inputs aus den anderen Folgen inspirieren lassen, etwas, das irgendwie omnipräsent ist in allem, was wir bis jetzt besprochen haben. Und zwar das Thema Change Management.
Ja.
Es ist ein abgedroschenes Thema, finde ich ein bisschen. Vielleicht nehme ich auch nicht das so wahr, aber ich finde es trotzdem spannend. Gerade wenn man es versucht, ein bisschen auf den Non-Profit-Bereich umzulegen.
Ja, wenn du sagst abgedroschen, aber ich kann erzählen von einer Studienkollegin von mir, wir haben so reflektiert am Ende vom Studium, da hat jetzt irgendwie gemeint, schon komisch, dass Change Management an sich so selten vorkam. Und ich habe halt so gemeint, naja, das ist sehr vielen Themen inhärent. Und sie hat gesagt, ja, aber das ist genau das, wenn sie sich jetzt am freien Markt bewegt, was die Leute wollen. Was ja eigentlich ganz, ganz witzig ist, wenn wir sagen, wir leben in einer volatilen Gesellschaftswelt und einer volatilen Organisationswelt, zu sagen Change Management. Weil eigentlich sagst du ja, Change passiert immer. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, die wir vielleicht auch irgendwann im Detail besprechen werden. So, ich denke jetzt an Effectuation und so, aber so wie ich dich jetzt verstehe, geht es dir eher darum, jetzt so wirklich ganz klassisch Change Management, es ist ein Case for Action und wir wollen dieses große Projekt angehen, dass du das besprechen willst.
Genau, also wir hatten ja letztes Mal das Thema kurz angesprochen, Unfreezing, Change, Refreezing und von daher ausgehend ein bisschen. Und auch, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal, wie du mit gewissen Veränderungen eigentlich zu tun hast.
Ja.
Und das würde ich einfach gerne ein bisschen vertiefen und da vielleicht einfach schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, die uns beiden bekannt sind und was ein Stück weit auch, was hältst du davon im Non-Profit-Bereich? Vielleicht, wenn wir eine Frage zum Schluss beantworten und wir werden sie mit, es kommt drauf an, beantworten,
aber ich stelle
es
trotzdem spoilern, in den Raum.
Ja. Die Modelle, die es gibt, sind nicht spezifisch, oder zumindest die mir jetzt einfallen, sind nicht spezifisch auf den Non-Profit-Bereich ausgelegt und entworfen. Und meine Frage wäre jetzt, sind sie aber genauso anzuwenden auf den Non-Profit-Bereich? Weil letztes Mal haben wir ein bisschen mit, wie ist Leadership versus Management, was ist da besser im Bereich Non-Profit oder gibt es da eines, das passender ist oder worauf kommt es an? Und ich würde jetzt ein bisschen vielleicht ein paar Modelle diskutieren, die man so kennt, die wir auch letztes Mal schon angesprochen haben. Und diskutieren, passen die in den Non-Profit-Bereich, passen die nicht? Ist es völlig egal, was für eine Organisation es ist, wenn es zu Change kommt? Vielleicht fangen wir damit gleich an. Ist die Art der Organisation in irgendeiner Weise relevant dafür, wie man mit Veränderungen umgeht? Aus deiner Sicht als Geschäftsführer einer kleinen Non-Profit-Organisation?
Naja, schon allein dadurch, dass wir keine Produkte herstellen, ist es ja schon mal ganz anders, wie ich auf den Markt reagieren muss. Weil ich kann zwar, wenn wir jetzt in unserem konkreten Fall Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten, mir zwar überlegen, was werden die Trends, und natürlich bieten wir jetzt seit ein paar Jahren auch Filmkurse an, weil das ist natürlich ein aufstrebender Markt, jetzt Jugendliche, und die Technik wird auch immer einfacher verfügbar, Filme zu machen, und das ist ja, YouTube-Kanäle sind eine ganz andere Art der künstlerischen Darstellung, als jetzt wirklich sich künstlerisch mit dem Medium filmen und wirklich einen Film mit Story zu entwickeln. Aber das würde ich jetzt gar nicht als Produkt sehen, sondern es ist ja trotzdem noch missionsgetrieben, und hingegen, wenn ich jetzt im Profit-Bereich denke, dass ganz klar, wir müssen schauen, wie können wir die Marge möglichst hoch machen. Das heißt, wir schauen ja nicht nur, was müssen in Zukunft für Produkte entwickelt werden, sondern es gibt ja auch, wir haben ja über Social Enterprises geredet, die stellen ja auch Produkte her. Aber der Unterschied ist nicht zu überlegen, wie können wir das möglichst effizient machen. Und dann muss ich jetzt wieder aus der IT-Welt, aber Samsung zum Beispiel bietet für jede Preisklasse ein Handy an und einen Geschirrspüler und einen Fernseher weil die genau das so runteroptimieren und die Vorjahresmodelle rutschen dann runter und so weiter, um zu sagen, wir haben diese Produktmatrix und die ist bei Samsung extrem groß und die muss einfach immer ausgefüllt werden. Und da muss, da ist dann, glaube ich, Faktor Change was schon mal was ganz anderes per se, weil die Frage ist, okay, jetzt wollen wir neben Handys, Fernsehern und Geschirrspüler auch Staubsaugerroboter anbieten. Und da müssen wir uns jetzt eine komplette Produktmatrix mal überlegen und nicht nur sagen, okay, bringen wir mal den einen Staubsauger raus. Insofern ist das, glaube ich, in der Skalierung her schon anders zu betrachten, weil es einfach nicht darum geht, dauerhaft das Bestehende so runter zu optimieren, dass man was Neues machen kann, sondern bei Non-Profit sich ganz klar zu sagen, wenn wir was Neues machen, dann gibt es eine ganz klare Idee dahinter und nicht nur zu sagen, die anderen machen das auch oder zu sagen, unser altes Produkt, sage ich jetzt wieder unter Anführungszeichen, läuft so effizient, jetzt können wir es uns wieder leisten, was anderes zu machen. Mhm. Weil die wenigsten Non-Profits fangen ein neues Projekt an, weil sie sich das jetzt leisten können, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben zuerst die Idee und überlegen uns dann, wie können wir uns das finanzieren und nicht umgekehrt. Das ist ja der Traum eines jeden Non-Profits, glaubt man, dass da jemand mit dem Geldkoffer kommt und sagt, so, macht jetzt das und das. Es ist ja ganz das Gegenteil. Man hat so viele tolle Ideen und überlegt sich danach, wenn man schon dabei ist, wie finanzieren wir uns das jetzt eigentlich?
Okay, das heißt, du siehst in profitgetriebenen Unternehmen den Need for Change in erster Linie als Marktdruck.
Ja.
Das heißt, ich denke das jetzt weiter. Die Hypothese ist, ein profitgetriebenes Unternehmen macht keinen Change, solange die Sachen laufen.
Ja, ich habe eh letztens auch das Beispiel Yahoo angesprochen. Die haben so viele CEOs gehabt in den letzten paar Jahren, bevor sie dann verkauft wurden schlussendlich, weil es halt immer noch erfolgloser und noch rotere Zahlen und dann wird ausgetauscht und neue CEO bringt neue Struktur, neues Organigramm und dann funktioniert das auch nicht und die nächste geht dann wieder Fokus Produkt und so weiter. Aber mir fällt jetzt spontan keine Profit-Organisation ein, die sagt, wir wollen jetzt was verändern, weil wir eine große neue Idee voranbringen wollen. Sondern wir sagen, wir vertrauen auf unsere Struktur, es schaut gerade gut aus oder es schaut gerade schlecht aus und deswegen bringen wir eine neue Idee heraus. Aber das ist dann per se in meinem Auge noch nicht wirklich Change Management erforderlich, sondern es ist immer von draußen getrieben. Oder wenn ich jetzt vielleicht ein anderes Beispiel nehme, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Da ist jetzt in der Schweiz gab es sogar eine Volksabstimmung, in Österreich ist auch gerade Thema, so Gebühren abschaffen, ja oder nein. So oder so müssen diese öffentlich-rechtlichen Organisationen jetzt irgendwas verändern, weil es wird über sie geredet und ihnen der Daseinszweck abgesprochen. Und da ist jetzt der Druck von außen zu sagen, wir müssen was verändern.
Ja, jetzt, da muss man dann, glaube ich, ein bisschen abgrenzen zwischen Produktentwicklung und halt neue Produkte auf den Markt werfen.
Ja.
Und selbst wenn das Produkte sind, ich meine, das eine ist, wir machen das 27. iPhone, weil wir halt jedes zweite Jahr ein neues iPhone rausbringen. Was anderes ist zu sagen, hey, wir haben jetzt hier als Unternehmen eine Marktlücke entdeckt, es gibt noch keine Smartphones und wir bauen jetzt ein iPhone. Ist beides eigentlich Produktinnovation oder zumindest Produktentwicklung, bedarf aber im ersten Schritt nicht unbedingt Change Management.
Ja.
Wenn man jetzt aufgreift, ein Thema, das du gerade, also ein anderes Thema auch irgendwie im Medienbereich, das ich jetzt vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch in Non-Profit rechnen würde. In vielen Medienhäusern in Österreich und auch in der Schweiz geht es momentan stark um das Thema Video und neue Medien. Und wenn ich jetzt Medienhaus sage, dann meine ich eigentlich klassische Zeitungen, Zeitungshäuser, die sich jetzt beginnen mit dem Thema neue Medien auseinanderzusetzen und das bedingt erfolgreich umsetzen. Also es gibt jetzt natürlich, der Standard ist ein Beispiel, gibt jetzt jede Menge Videos. Ich bin kein Experte, aber wie sehr diese Videos in eine Strategie hineinpassen und wie sehr diese Videos der Videos wegen gemacht werden, weil wir müssen jetzt halt auch Videos machen und wie viel diese Videos, das wäre ein Reagieren auf den Markt. Und wie sehr diese Videos wirklich in die Strategie passen und sagen, hey, wir haben jetzt hier ein neues Medium zur Verfügung, bauen wir das ein, sei jetzt mal dahingestellt. Das wäre ein Beispiel, wo ein Change-Prozess eigentlich angestoßen wurde durch einen Impuls von außen, sei das jetzt, dass das Medium zur Verfügung ist oder dass es gewollt ist von Kundenseite. Mhm. Fällt uns auch ein Beispiel ein, wo der Change-Prozess marktunabhängig von innen quasi getrieben wird?
Naja, immer bei einer Generationenübergabe, also bei Microsoft, als der Steve Ballmer zurückgetreten ist, der hat an Satya Nadella übergeben und der Typ kam einfach intern Microsoft aus dieser Cloud-Entwicklungswelt und hat gesagt, das ist ganz klar für ihn, Microsoft kann nur dann weiterhin erfolgreich und übererfolgreich bleiben, wenn sie jetzt den Fokus komplett auf Cloud-Produkte verlagern. Und Microsoft hat, glaube ich, den Marktwert fast verdoppelt, seit er CEO ist und sind wieder dort, wo sie in Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre waren, weil er gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht nur da, um Nachfolger zu sein, sondern ich habe meine eigenen Schwerpunkte und ich setze jetzt mal eine Agenda. Mhm. Da fällt mir das schon ein.
Und im Non-Profit-Bereich fällt dir da was ein?
Naja, ich kann dir mal ganz konkret erzählen, was das größte Change-Projekt bei der Biontech-Bühne in seiner 15-jährigen Geschichte war. Das war auch ein Generationenwechsel, aber ein geplanter und vorausgeplanter, nämlich im Sinne von, in der Gründungsphase konnten das die Elterngeneration, nenne ich es jetzt mal, ehrenamtlich machen, weil sie schon viele Berufsjahre hatten und sichere Jobs. Und das ganz ideelle Potenzial kam aber von den Jungen. Und dann hat sich die Frage gar nicht gestellt, wie tun wir jetzt weiter, sondern es war ganz klar, wir müssen eine Finanzierung schaffen, damit die Jungen das weiterhin machen können. Aber eben nicht das unbezahlt, weil als junger Mensch du irgendwann auch anfangen musst, auf eigenen Beinen zu stehen und eben nicht mehr abhängig von den Eltern. Bei manchen Leuten waren sie wirklich tatsächlich die echten Eltern. Das heißt, da war ganz klar zu sagen, okay, unser Change-Projekt muss sein, so und so viel 1.000 Euro mehr im Jahr aufzustellen, um einen hauptamtlichen Posten für die Verwaltung zu finden. Und das war aber nicht damit getan. Und ich kann da ganz offen erzählen, bei uns war es vor allem die Risikoanalyse, die uns da sehr geholfen hat. Da kommen wir vielleicht eh dann gleich dazu, was Risikoanalyse und so weiter im Change Management, wie wichtig das sein kann. Weil natürlich denkst du dir am Anfang, das ist ja ganz einfach. Wir tun weiter wie bisher und nebenbei fragen mal um Geld an. Aber was das alles in Konsequenz bedeutet, damit die Leute dich überhaupt für solche Termine wahrnehmen, damit Förderungen erhöht werden und so weiter, dass du mal dein Außenauftreten komplett überarbeiten musst, dass du die Leute im Team mitnehmen musst. Ja, da gibt es auch dieses Credo, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das ist ja ganz wichtig im Change Management. Nicht nur, also das jetzt nicht verheimlichen und dann nach 2 Jahren sagen, super, wir haben da jetzt Geld. Und dann sagen die, ja, okay, vielleicht hätten wir es auch in kürzerer Zeit geschafft, wenn wir unterstützend wirken haben können, sondern wirklich transparent spielen ist in unserem Change ganz wichtig. Ständige Kommunikation über die Fortschritte, das sind alles Dinge, die uns dann geholfen haben. Wir haben es gut überstanden, sage ich jetzt mal, das Change. Und dann konnte die Generationenübergabe auch geordnet ablaufen, weil zuerst der Change stattgefunden hat und dann die Weichen gelegt waren. Und bei Microsoft brauchte keiner was anderes zu behaupten, war es ja ganz genauso. Es war kein Zufall, dass der Typ dann plötzlich CEO war.
Das heißt, das war geplanter Change, meinst du?
Ja,
ganz sicher. Das heißt, sicher. Von vornherein, jetzt bei Microsoft kann man nur mutmaßen, aber in deinem Beispiel, eh bei der Biontech-Bühne, ja, wurde das Problem, das interne Problem gesehen, das, was du ja ganz am Anfang angesprochen hast, wir wollen das machen und im zweiten Schritt müssen wir uns überlegen, wie finanzieren wir es überhaupt. Und da wurde gesehen, wir müssen uns verändern. Das wurde geplant und bis zum Schluss und dann umgesetzt.
Genau.
Das heißt, da gab es dann einen Projektplan, der gemeinsam erarbeitet wurde mit allen Betroffenen.
Ja, das ist jetzt schon länger her, deswegen war das tatsächlich klassisches Projektmanagement. Würde ich heutzutage nicht mehr so machen, da würde ich das wesentlich, Schlagwort ist Thema agil, aber ich würde jetzt natürlich nicht einen Scrum Master engagieren und was weiß ich, ein Kanban-Board irgendwo aufhängen, aber ich würde schon die Dinge wesentlich fluider betrachten und dieses Konzept der Sprints gefällt mir ganz gut, also ganz kurz erklärt, aus dieser agilen Welt, was eigentlich aus der Softwareentwicklung kommt, aber was man einfach auch für Projektmanagement heutzutage gut verwenden kann, zu sagen, wir haben zwar ein großes Ziel am Ende, aber wir sagen nicht, das sind die Ziele und das sind die Teilziele und die müssen bis dann und dann erreicht sein, sondern wir sagen, wir treffen uns alle x Wochen oder Monate und schauen, was haben wir bisher erreicht und was von den Zielen müssen wir anpassen. Das heißt, das eigentliche Ziel am Ende ist wirklich das große Ziel, weil in dem Fall es kann der Gründer gut zurücktreten und in die Pension gehen, weil sein ehrenamtliches Vollzeitengagement nicht mehr notwendig ist, weil die Finanzierung für einen bezahlten Arbeitsplatz da ist. Und wie man aber dorthin kommt, und in Wirklichkeit haben wir es ja eh so gemacht und nicht so genannt und uns irgendwie auch anderen Druck gemacht durch ganz konkrete Deadlines im klassischen Projektmanagement. Ich glaube, die Lösung ist auch die goldene Mitte. Aber ganz wichtig ist Kommunikation, 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 nämlich von allen Leuten in diesem Change-Prozess.
Mhm. Zwei Punkte dazu noch. Eines nur eine Side-Note zum Agile. Ein Ding, warum ich jetzt auf den ersten Blick in Frage stellen würde, wie Agile, wobei ja vielleicht für die Change-Prozess-Entwicklung im Voraus, für die Planung ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Da ist ja ein Element immer, dass am Ende jedes Sprints willst du ein Shippable Product haben. Ja. Also du hast immer eigentlich ein fertiges Ding, mit dem du arbeiten kannst. Richtig. Am Ende eines Sprints. Dann sagst du, was fehlt uns hier noch? Mhm. Was müssen wir hier besser tunen, um oft ist die Customer Requirements oder in dem Fall halt die Requirements, die aus dem Change-Ziel sich irgendwie ergeben. Von dem her wäre dieser Agile-Prozess für einen Change-Prozess passend, um im Voraus, bevor wirklich irgendwas umgestellt wird, einen Plan zu entwickeln. Weil ein fully shippable Product in dem Sinn wäre jetzt ja in meinem Verständnis schon das fertige neue Modell. Nämlich umgesetzt, wenn du es nicht auf die Planung beziehst, sondern auf den Change-Prozess insgesamt. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich eh zu weit.
Naja, aber wenn ich jetzt ganz konkret das Beispiel nehme, wir wollen eine Position bezahlt machen, Teilzeit zum Beispiel. Das Ziel ist 20 Stunden zu bezahlen, dann wäre ja ein konkreter Teilziel von einem Sprint mal zu sagen, okay, nach einem Jahr bist du mal geringfügig da und dann entsteht schon mal viel mehr, weil du schon mal 5 Stunden in der Woche weniger woanders arbeiten musst. Oder du hast eine Hochglanzbroschüre, die ist notwendig in der Hand zu halten, damit wir was zeigen können bei dem Termin, den wir dann und dann machen. Also klar, es ist so konkret wie in der Softwareentwicklung nicht anwendbar, deswegen da gibt es ja auch ganz viele Abhandlungen, Bücher mittlerweile dazu, wie weit kann man das überhaupt anwenden. Aber in dem Sinn, wichtig ist bei Change nicht nur Kommunikation, ich glaube, das Wort werde ich heute noch öfter verwenden, sondern eben auch diese Transparenz, was den Projektfortschritt und Fortgang angeht, dass das für alle am Change Beteiligten auch einsehbar ist, dass die Leute eben wirklich Beteiligte und nicht Betroffene sind, dass ich jederzeit wissen kann, okay, wo sind denn da derzeit die Fortschritte und was wird denn verändert und eben nicht nur über die Köpfe der anderen hinweg entschieden wird. Das ist jetzt bei unserem Fall als Verein relativ einfach, weil wir eine Statutenänderung bei der Generalversammlung beschließen mussten. Da sind alle wahlberechtigten Mitglieder eingeladen, das sind bei uns auch die Mitarbeitenden auf bezahlter Ebene und die haben dann einfach darüber abgestimmt, über diese neue Struktur. Entsprechend sind sie auch vorinformiert worden. Das wurde dann nochmal bei dieser Generalversammlung vorgestellt. Das ist in dem Fall, wenn wir jetzt von 20 Leuten reden, auch wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt von einem Unternehmen ausgehe, was weiß ich, wenn ich jetzt an Hilfswerk oder Rotes Kreuz denke, die so viele Regionalstellen schon mal haben. Da musst du natürlich dann mit Delegierten und so weiter arbeiten, aber auch da ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass du die verschiedensten Meinungen einholst, weil nur weil die Management-Ebene sagt, es gibt einen Case for Action, wir müssen Change machen, sehen das andere Ebenen vielleicht ganz anders in beide Richtungen. Entweder zu sagen, na, gar nicht nötig oder na, Zeit wird's, das und das sind unsere Vorschläge.
Da vielleicht noch ein Punkt dazu. Ist es genug Einbezug für die vom Change Betroffenen, wenn sie über ein fertiges Konzept abstimmen?
Nein, natürlich nicht. Also du musst schon vorher mit den Leuten in Kommunikation treten. Deswegen sage ich, als klassisches Projektmanagement heutzutage kaum anwendbar. Und natürlich sage ich als Anbieter von so Workshops, das ist ganz wichtig, auch in Workshops sich zusammenzutreffen, Meinungen zu sammeln, Delegierten-Systeme sich zu überlegen. Dann gibt es sogenannte Change Agents, die du zum Beispiel implementieren kannst in Abläufe, dass du sagst, das sind pro Standort oder pro Abteilung, ist das eine Person und die muss oder will im meisten Fall auch die anderen Personen am Laufenden halten, in beide Richtungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Wie weit wird denn der Change implementiert? Was ist schon erreicht? Was ist uns noch aufgefallen? Mhm. Insofern sind wir da auch wieder bei der Kommunikation. Aber was mich jetzt eigentlich interessieren würde, ist, wie komme ich überhaupt hin am Anfang, dass den Leuten bewusst wird,
genau,
dass Change überhaupt nötig ist?
Das ist noch ein Punkt. Ich habe vorher gesagt, ich habe zwei Punkte und den zweiten habe ich noch gar nicht gebracht.
Oh, Entschuldigung.
Das macht nichts, jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und zwar in vielen Fällen sind sich die Organisationen, die Personen ja gar nicht bewusst, dass sie jetzt Change Management machen. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema an dem Begriff Change Management, der lässt sich auf alles. Wir haben ja vorher kurz Produktentwicklung diskutiert, der fällt ja irgendwann sehr schnell auf alles irgendwie drüber. Man kann alles irgendwie zu Change Management erklären. Das heißt, ein Punkt, und der kommt von mir, und dann gehen wir ein bisschen in die Modelle, die es schon gibt, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, das allererste, was man sich als Führungsperson, als leitende Person einer Organisation, die vor einem Change steht, oder auch als Driver von Change eigentlich, wenn man eine Veränderung voranbringen möchte, selbst wenn man nicht die Führungsperson in einer Organisation ist, zwingendermaßen, muss man sich darüber im Klaren sein, das ist jetzt Change Management. Mhm. Weil wenn man mal dort ist, dann gibt es viele Modelle und Werkzeuge, die man dazu heranziehen kann und an denen man sich orientieren kann. Und da hast du jetzt ganz, ganz viel dann gesagt. Ich habe eine Arbeit über Change Management mal geschrieben tatsächlich. Mhm. Und da ist ein Name, an dem man einfach nicht vorbeikommt, John Cotter, John P. Cotter. Mhm. Den hast du, glaube ich, auch letztes Mal erwähnt. Mhm. Der ist natürlich der absolute Guru des Change für viele. Und der hat, von dem gibt es zwei Modelle, die ich kurz erläutern möchte. Mhm. Und jetzt, also gibt es jede Menge Modelle und verschiedene Generationen dieser Modelle, aber zwei Aspekte davon möchte ich herausgreifen. Das eine ist, er sieht vier, und je nach Generation sind das mehr oder weniger Punkte, aber vier Punkte, die ich als sehr wesentlich sehe in jedem Change-Prozess. Der erste Punkt, den hast du auch schon angesprochen, ist er nennt es den Sense of Urgency. Mhm. Also du musst kommunizieren, dass alle verstehen, warum müssen wir uns jetzt verändern. Mhm. Das muss eine idealerweise natürlich positiv und keine Bedrohung, aber es muss das Verständnis da sein, wir müssen uns jetzt verändern. Damit brichst du schon mal viele Barrieren runter von Leuten, die sagen, na, das haben wir immer so gemacht und warum machen wir es nicht weiter so. Die holst du schon mal ganz am Anfang ab, bevor du irgendwie sagst, das machen wir jetzt und irgendwie ein fertiges Konzept überhaupt schon andenkst. Sagst du, hey, wir müssen uns jetzt verändern.
Ja, mir gefällt das Wort Urgency ganz gut, weil bei unserem konkreten Fall war das einfach ein unerwarteter, langer Krankenhausaufenthalt nach einer unerwarteten Krankheit von unserem Vollzeit-ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Und dann war für alle klar, das ist urgent, weil wenn das schlimmer ausgegangen wäre, also zum Glück, es ist nichts, also geht alles wieder gut, aber wenn das schlimmer ausgegangen wäre oder davor wird es einem ja nicht bewusst und dann sagst du den Mitarbeitern, ja, das kann passieren, weil unser Gründer jetzt schon älter als 25 ist. Aber kann genauso gut am nächsten Tag jemand vom, was weiß ich, was passieren. Ja? Mhm. Insofern war das ganz klar in unserem Fall, okay, die Urgency haben alle verstanden. Es geht darum, man darf nicht abhängig sein von einer Person, sondern man muss mal eine Struktur schaffen, von der man sich abhängig machen kann.
Und ich glaube, da haben kleine Organisationen und ein Stück weit wahrscheinlich vor allem Non-Profit-Organisationen auch einen gewissen Vorteil gegenüber großen Konzernen, weil beim Sehen der Sense of Urgency, in vieler anderer Sicht haben sie natürlich große Nachteile, aber gerade was du auch angesprochen hast, das Budget zum Beispiel, aber das Sehen der Notwendigkeit, wenn Dinge an einzelnen Personen hängen, ist natürlich viel eher gegeben, als wenn es ein viel größerer Prozess ist, der halt weiterläuft, auch wenn er eigentlich nichts mehr bewirkt. Mhm. Also das ist das Erste, und um zurückzukommen zu Kotte, dann ja. Aus diesem Sense of Urgency, das ist eh das, was du schon gesagt hast, was eher auch mit der Kommunikation ganz klar einhergeht, ist Involve Employees. Mhm. Ich habe damals ein bisschen eine Forschung zu dem Thema auch gemacht und mit verschiedenen Akteuren, die mit Change-Prozessen schon zu tun hatten, gesprochen. Und das dürfte überraschend, also mir kam das aus der Literatur kommend, na, involviere ich die Leute, die es betrifft. Das dürfte aber gar nicht so oft gemacht werden, sondern da wird dann ein festes Konzept vorgesetzt und überraschenderweise klappt das dann nicht.
Naja, oder noch schlimmer, es werden McKinsey oder Ernst & Young genau, engagiert, die ein Konzept erarbeiten.
Die natürlich dann gar nicht so schlecht daran verdienen, ein fertiges Konzept erarbeiten, das vorstellen den Mitarbeitern, die sind dann nicht glücklich und es funktioniert nicht und dann wird die nächste Beratung geholt, die das Gleiche nochmal macht. Aber da, also das ist völlig klar, und da bist ja jetzt auch du mit deinen Coachings eh eigentlich genau da drinnen in diesen Dingen, wie involviere ich wen, wann.
Richtig, deswegen heißt es auch der systemische Beratungsansatz, weil du eben das gesamte System involvierst und zuerst mal schaust, wer sind denn überhaupt Stakeholder in dem System, und alle müssen beteiligt sein, genau. Repräsentativ beteiligt sein in so einem Prozess. Und sei das jetzt, wie gestalten wir den Aufenthaltsraum neu oder eben, wie ändern wir das Organigramm unserer Organisation? Mhm. Und daran scheitern ja dann viele Change-Prozesse, dass entweder danach die Fluktuation steigt oder Leute auf der Straße stehen, weil man eine Hierarchieebene einsetzt oder eine Hierarchieebene streicht, die entweder unnötig ist oder total nötig war. Mhm. Das ist so das klassische Beispiel eigentlich. Mhm.
Und das ist, Hierarchieebene streichen ist ein guter Punkt, der auch zum nächsten dieser vier Punkte, die ich da rausgreifen möchte, führt. Jetzt haben die Mitarbeiter gehört, wir müssen uns jetzt verändern, ist wichtig. Hm. Dann sind sie vielleicht eh gefragt worden, was wollt ihr denn eigentlich? Aber das Erste, was natürlich in diesem Ding aufkommt, ist, wie es in allen Situationen ist, erstmal gewisse Verlustängste oder Unsicherheiten und Ängste. Okay, was heißt das jetzt für mich? Wir müssen uns verändern, wird meine Stelle abgebaut. Und da ist auch eigentlich ein Non-A-Punkt, Minimize Uncertainty vom John Kotter. Das kann man in verschiedene Richtungen machen. Zum einen schauen wir uns an, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir nicht wissen, und wie leicht können wir die klarstellen? Wie leicht können wir da Antworten darauf finden? Und die Dinge, die wir auch nicht beantworten können, können wir die runterbrechen auf Dinge, die wir zumindest verstehen. Dass es nicht die große Bubble ist, diese große schwarze Wolke, die auf mich zukommt und ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen, sondern ich weiß zumindest die Known Unknowns quasi und was haben die für Konsequenzen.
Das gilt ja in beide Richtungen, das sagt man auf den Flurfunk minimieren, weil Uncertainty, also Unsicherheit kann ich auch dann tilgen, wenn ich ganz konkret sage, ja, das heißt, am Ende werden wir statt 22 Mitarbeitenden nur noch 19 haben.
Genau.
Und nicht sagt, das kann passieren, dass wir abbauen müssen. Mhm. Also auch sowas. Und da ganz konkret, war auch großes Thema bei mir im Studium, dann auch auf die Leute zugehen und mit denen reden, weil du weißt ja vorher nicht, so ein Change in der Organisation bewirkt auch oft bei den Mitarbeitenden den Willen zum Change, aber eben vielleicht nicht innerhalb der Organisation. Mhm. Und deswegen umso wichtiger, die Kommunikation, die Betroffenen zu Beteiligten machen, weil Change ist für alle Beteiligten immer auch eine Chance. Das klingt jetzt natürlich sehr amerikanisch und sehr optimistisch, aber ich sehe das jetzt nicht nur so sagen, oh, du wolltest doch immer schon selbstständig werden, viel Spaß, das ist deine Abfindung, ein iPad Pro mit Stift, sondern zu sagen, wo sehe ich denn Potenzial oder wer möchte denn die Chance ergreifen, vielleicht in einer neuen Hierarchieebene mit anzupacken, zum Beispiel, das kann auch so passieren. Mhm.
Genau, das, also auch hier eigentlich eine No-Nah-Konklusion ist, wenn man alle einbindet und möglichst klar kommuniziert, was wissen wir nicht und wo wollen wir eigentlich hin, können ja auch durchaus Win-Win-Situationen entstehen.
Ja.
Also es mag der ein oder andere Mitarbeiter, Mitarbeiterin durchaus sagen, hey cool, warte mal, wir müssen Personal abbauen, dann mache ich ab jetzt Freelance das Design und mache parallel das für den anderen auch noch und arbeite eigentlich nur mehr weniger und aus Thailand, das passt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt ein
die amerikanische Sicht.
Genau. Und dann der letzte Punkt, der von verschiedenen Lichtern oder Sichten und an verschiedenen Stellen kommt, der Kotter, wo er nicht immer ganz eindeutig ist, den ich aber sehr wichtig finde, ist Erfolge früh zu feiern. Mhm. Weil ein Change-Prozess ist ja oft länger und vor allem unsicherer, als man sich das vorstellt. Mhm. Und wie jedes Projekt läuft nichts am Ende des Tages 100% nach dem Projektplan. Nur wenn es dann zum Beispiel die Hierarchiestruktur und das Organigramm meiner Organisation angeht und das dauert länger als geplant und geht nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir schnell Frustration.
Ja.
Und da sagt Kotter, Erfolge früh feiern, das schweißt das Team zusammen, das zeigt irgendwie, wir machen Fortschritt, wir kommen wohin und hält den Prozess positiv und bringt ihn voran. Mhm. Jetzt, viel von dem, was da drinnen vorkommt, hast du vorher gesagt, machst du oder habt ihr ja in der Bionic-Bühne in diesem Prozess eh schon gemacht. Mhm. Und ich meine, wir haben ja eher schon ein paar andere angesprochen, werden vielleicht auch nachher noch ein paar beleuchten. Ich finde diese vier Punkte, wenn man sich sonst gar nicht mit Change Management auseinandersetzt, sich die immer wieder vor Augen zu führen, auch wenn man jetzt nicht bewusst die Organisation umstellt, sondern kleine Dinge macht, einen neuen Prozess einführt, einen Prozess verkürzt, irgendwas ein bisschen verändert, sind diese Dinge extrem wichtig. Das kann, wenn man es auf kleine Prozesse runterbricht, wir verschieben unser wöchentliches Meeting vom Vormittag auf den Nachmittag. Jetzt ein ganz banales, blödes Beispiel. Wenn ich das als Vorgesetzter meinem Team kommuniziere, fange ich an damit, warum machen wir das überhaupt? Es muss hier was passieren. Mhm. Und dann, was meint ihr? Ich würde das lieber auf den Nachmittag verschieben, weil ein Grund wird es geben. Das heißt, ich habe hier vielleicht schon einen Gedanken oder verschieben wir es vielleicht am Donnerstag statt am Mittwoch. Was meint ihr? Dann wird das in 9 von 10 Fällen wahrscheinlich abgenickt, weil die meisten sagen, ja, mir ist das wurscht. Mhm. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, na, Dienstagnachmittag geht bei mir gar nicht, weil da habe ich diesen oder jenen Termin relativ häufig, wie auch immer. Gut, dann ist das, dann hat man damit gleichzeitig auch die Uncertainty eigentlich minimiert in diesem kleinen Fall. Mhm. Und dann reicht ja zum Beispiel einfach nur ein Nachsatz, cool, dass das so schnell geklappt hat, jetzt haben wir einen neuen Termin, das heißt, wir freuen uns alle, übernächste Woche ist unser Show fix am Donnerstagnachmittag. Mhm. Ist jetzt ganz banal klein runtergebrochen, aber genau dieses Ding mit, wir versetzen jetzt den Show fix von, ich sage jetzt mal, Mittwochvormittag auf Donnerstagnachmittag, könnte, wenn man es richtig bautschert macht, auch Widerstand und in einem Micro-Change-Kosmos durchaus schlechte Stimmung machen. Mhm. Weil es hat vielleicht jemand jeden Donnerstagnachmittag für sich selber als zum seine E-Mails machen eingeteilt, ja, und dann kann er das jetzt nicht mehr machen, wurde nie gefragt und ist krantig. Mhm.
Ja, ich finde das super, dass du dieses Beispiel hast, weil ich habe genau dazu ein Theoriemodell mitgebracht, und nämlich von Peter Senge, wenn wir jetzt schon bei den Modellen sind. Peter Senge, das ist ja meines Erachtens und auch vieler anderen Dozenten und Dozentinnen in diesem Bereich der Gott der systemischen Organisationsberatung. Also der hat sein Buch Die fünfte Disziplin geschrieben, das werde ich später noch vorstellen. Auf jeden Fall, das Kapitel heißt ein bisschen esoterisch mentale Modelle, aber worum geht es ihm? Es geht ihm darum, wie kann ich mich in, also sein Thema ist immer die lernende Organisation und das heißt quasi dauerhafter Change. Und er sagt, wie kann ich da hineinfinden, und jetzt bei deinem Beispiel will ich nämlich bleiben, er sagt, wie kann ich andere für den Standpunkt überzeugen von meinem, beziehungsweise wie kann ich für meinen Standpunkt plädieren, und er sagt genau das. Er sagt, machen Sie Ihre eigene Argumentation explizit, also sagen Sie ehrlich, wie Sie zu Ihrer Ansicht gelangt sind, legen Sie die Daten offen, die diesem Urteil zugrunde liegen, ja, wie du sagst, es muss ja irgendeinen Grund geben, und sei es nur der Kindergarten meiner Tochter öffnet jetzt eine halbe Stunde später, weil sie Personalmangel haben. Wenn ich das niemandem sage, dann passiert schon irgendwas Schlimmes. Dann, er sagt, ermutigen Sie andere, Ihre Ansicht zu hinterfragen. Und er schlägt da ganz einfach vor, ja, einfach am Ende sagen, sehen Sie Lücken in meiner Beweisführung. Das finde ich jetzt ein bisschen offensiv, aber man kann auch sagen, findet ihr das, was weiß ich, wenn das Beispiel jetzt ist, immer am Montagvormittag ist unten der Lieferwagen für das Restaurant, das ist immer urlaut und es stinkt drauf. Sagen, deswegen würde ich sagen, am Nachmittag findet ihr auch, dass das stinkt, wenn alle sagen, nein, das ist uns nicht auffallen, dann liegt es vielleicht an meiner Nase und nicht an dem Lieferwagen. Er sagt dann auch noch, man soll andere ermuntern, die ihre abwägenden Äußerungen, Ansichten zu äußern. Also nicht sich am Ende denken, ja, zwei haben die Augenbrauen gezogen, aber die haben nichts gesagt, das heißt, es passt schon. Sondern, was will ich ganz konkret sagen, haben sie andere Daten oder haben sie, oder findest, kommst du zu einer anderen Schlussfolgerung? Ja, Daten, das klingt zu technisch, aber es geht einfach darum, wenn die sagt, na, ich kenne eine andere Kinderbetreuung, die schläft schon um 6 in der Früh an, hätte ich vielleicht nie erfahren, wenn ich nicht aktiv gefragt hätte. Und schlussendlich sagt er auch, dass man aktiv die anderen Ansichten erkunden soll, die von den anderen abweichen. Also danach nachfragen, was bringt dich denn zu dieser Meinung? Oder hast du auch andere Sachen in Betracht gezogen, die ich vielleicht übersehen habe? Ist jetzt bei deinem Meeting-Beispiel vielleicht nicht so einfach vorzustellen, aber wenn es jetzt darum geht, eine Hierarchieebene einzuziehen oder Verkauf und Marketing zusammenzulegen, weil man es in irgendeinem Buch gelesen hat, dann die anderen fragen, wie kommt es denn zu eurer Meinung, dass das Bullshit ist? Genau. Und ganz interessant, passt das jetzt schon, meinst du, wie man, wenn der andere mir einen Case for Action erzählt, wie ich schaffe, den nachvollziehbarer zu machen für mich? Da hat er nämlich auch ganz gute Tipps. Er sagt nämlich ganz konkret, wenn ich Vermutungen habe über die Ansicht anderer, dann soll ich das mal aussprechen und auch dazu sagen, das ist meine Annahme. Also wenn der Chef dreimal am Ende oder die Chefin am Ende von der Sitzung sagt, boah, jetzt hat es wieder gestunken, vielleicht einmal zu sagen, Entschuldigung, Chefin, du sagst es jetzt zum dritten Mal, irgendwie habe ich das Gefühl oder ich habe die Annahme, dass du unzufrieden damit bist, dass wir immer am Montag um 10 aufhören, wenn unten der Lieferwagen ist. Und erstens freut sie sich dann, dass jemand anderer den Case for Action erkannt hat und gleichzeitig hat man sich selbst zum Beteiligten gemacht und nicht nur zum Betroffenen. Er sagt aber auch, ich soll ganz klar angeben, wo ich mit meinen Vermutungen herkomme. Also zum Beispiel sagen, du rümpfst immer die Nase. Oder ganz konkret, ich sehe, dass wir jedes Jahr 10% weniger Kühlschränke verkaufen. Vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir da wirklich noch 3 Produkte im Portfolio brauchen oder nur 2. Mhm. Und ganz wichtig finde ich, keine Fragen stellen empfiehlt er, wenn ich kein echtes Interesse an den Antworten habe. Also wenn ich nur höflich nachfrage, das finde ich ist überhaupt ein Tipp fürs ganze Leben, eh logisch. Ja. Aber ich finde es im Bezug auf Change Management ganz wichtig zu sagen, wenn du mich schon überzeugt hast, dann muss ich eigentlich gar nicht fragen, auf welchen Daten das beruht, sondern ich wurde schon überzeugt. Kommen wir zum nächsten Punkt, vielleicht habe ich da eine Nachfrage.
Mhm. Ja. Ich finde, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass das esoterisch klingt, weil das mentales Modell ist, finde ich gar nicht so. Ich finde es positiv, dass das ganz bewusst ein bisschen weniger technisch, sage ich jetzt mal, formuliert wird, weil alles in irgendwelchen Matrizen und Modellen und Projektplänen festgelegt ist. Und selbst wenn es jetzt Agile Project Management ist, und das sind diese Sprints, ist eigentlich auch alles in einem festen Rahmen festgesteckt. Und da mal ein bisschen einen Schritt zurückzumachen und sagen, ja, das sind alles Tools und die sind alle nützlich, aber das hilft einem alles nichts, wenn man nicht die menschliche Kommunikation
ganz im Griff hat. Ja.
Und ich behaupte jetzt mal, dass das beste Change-Modell à la John Cotto oder sonst wer nicht fahren wird, wenn die Menschen nicht miteinander kommunizieren können oder wollen. Und ich behaupte, dass ein Change-Prozess, der überhaupt nicht strukturiert ist, besser abgeschlossen wird, als einer, der strukturiert ist, wenn dafür die Leute wirklich miteinander können und wollen. Wenn die keinen Plan haben, wie man einen Change-Prozess durchführt, aber die kommunizieren miteinander, die beziehen einander ein und in Wirklichkeit nehmen sie nämlich viele Punkte aus der Theorie mit, aber nehmen es eben wirklich mit und nicht, weil es eine Tickbox-Übung ist, dann kommen sie schon wesentlich weiter.
Ja, wenn ich jetzt auch überlege, Beispiele, wo Menschen gegen Change, ich sage jetzt mal, rebelliert haben oder aufgebäumt, dann fällt mir diese Spruch an, den man immer so salopp sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Das kann ich auf Strukturen anwenden, aber sicher nicht auf Menschen. Das ist ganz wichtig im Change Management. Wieder mal die Betroffenen zu Beteiligten machen. Wenn ich jetzt ganz klar sehe, diese eine Funktion wird es nicht mehr geben, dann ist es ganz wichtig, das von dieser Person zu trennen. Mhm. Und deswegen eben, wie der Peter Senge sagt, mal die Daten anzugeben, wie komme ich dazu? Dann ganz offen kommunizieren, ja, du sagst, beziehungsweise du hast den Kotter herangezogen, der sagt, communicate a sense of urgency und vor allem minimize uncertainty. Also die Unsicherheit mal wegnehmen, nämlich zu sagen, ganz wichtig, wir wollen dich weiterhin in der Organisation haben, aus den und den Gründen. Mhm. Aber die Position, die du derzeit ausfüllst, die sehen wir nicht mehr. Mhm. Aus den und den Gründen. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Auch ganz wichtig. Mhm. Jeder Mensch immer verteidigt alles, was er macht. Mhm. Ja, weil sogar der James Bond Bösewicht verteidigt, was er macht. Mhm. Ja, und auch Darth Vader war sicher oft genug Mitarbeiter des Monats. Weil in der Struktur, in der er sich bewegt hat, hat er alles richtig gemacht. Außer dann am Ende natürlich, wo er seinen Chef, aber anderes Thema. Ja, aber nur um darauf Bezug zu nehmen, gibt keinen Mensch auf der Welt, der etwas macht und sich dabei denkt,
das ist ein Schatz.
Gibt es natürlich schon, aber nicht im Sinne so, wie ich es gerade mache, ist ein Schatz. Ja. Und deswegen ganz wichtig, also deswegen ist mal meine Empfehlung, vielleicht heute gar nicht, dass ich sage, es kommt drauf an, sondern dieses, wo gehobelt wird, fallen Späne, nicht auf Menschen anzuwenden. Ein Mensch wird weder gehobelt, noch kann er irgendwo als Span runterfallen. Ganz wichtig. Und das ist eh so ein bisschen, das ist immer wieder bei der Kommunikation, aber das ist so das Geheimnis von funktionierendem Change Management vielleicht. Oder am Ende ist natürlich immer offensichtlich, wenn man sich schaut, was ist schiefgegangen oder welche sind die, die dabei weggefallen sind. Das waren immer die Menschen, die nicht beteiligt wurden. Und wenn ich sehe, beim ersten Anfragen weigern sie sich, beteiligt zu werden, dann kann ich nicht sagen, okay, du bist ein Span, fall vom Tisch, sondern wie kann ich dich trotzdem einbeziehen?
Ja.
Und natürlich ist da die andere Kommunikation. Und vielleicht bin ich der falsche Mensch in dem Moment. Aber ich habe schon genug andere Beteiligte, die auf der Seite des Change stehen. Und eben ganz wichtig, ich sage nicht auf meiner Seite stehen, weil am Ende einen Change als persönliches Projekt zu sehen, hilft vielleicht in der persönlichen Motivation, aber hilft der Organisation gar nicht, weil das ist spätestens beim nächsten Change schwierig.
Du baust dann nämlich, selbst wenn du es durchbringst, du baust dann deine Organisation, aber nicht die der Mitarbeiter.
Ja, eben, und dann stehe ich am Ende da und alle sind weg und ich denke mir, super Organisation habe ich da, aber allein muss ich jetzt leider zumachen.
Ja,
Und dann war alles umsonst.
Und da ist, finde ich, wichtig, die Strukturen und die Modelle nämlich wirklich vom Menschlichen zu trennen, schon bevor man kommuniziert. Mhm. Weil wenn ich jetzt in der Hierarchie und im Organigramm sehe, diesen Posten brauche ich nicht mehr, den streich mal einfach, weiß ich nicht, macht er wirklich das, was hier im System auf seiner To-Do-Liste steht?
Richtig,
oder hat er vielleicht ganz andere Aufgaben in Wirklichkeit? Ist er vielleicht ein Puffer zwischen diesen beiden Abteilungen, mit denen er nichts zu tun hat, aber er kennt halt die Leute.
Ja, genau. Er steht halt im Cafézimmer und redet mit denen.
Genau,
denen, ne?
Genau. Und das sind Dinge, die man einbeziehen muss. Und ich glaube, ganz besonders in einem Non-Profit-Gemeinwohlbereich, wo alle am gleichen Strang hin zur gleichen Sache ziehen. Weil im großen Konzern ist es irgendwo was anderes, sage ich mal, oder ist es vielleicht nicht ganz so ein Drive von jedem. Da gibt es die 9-to-5ler, die gehen in der Früh hin, die gehen am Abend heim und solange die ihren Job nicht verlieren, ist ihnen relativ egal, in welchem Konzept sie ihre Buchungen schreiben. Ist jetzt eine Unterstellung an die Buchhalter und Buchhalterinnen, aber...
Die es ja auch im Non-Profit-Bereich gibt.
Die es ja auch im Non-Profit-Bereich gibt, natürlich, stimmt natürlich. Ich glaube, dass das mit Vor- und Nachteilen kommt, um jetzt da vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter drauf einzugehen. Was sicher eher der Fall ist, und wir haben schon mal gesprochen, dass das Gründungsthema sehr ähnlich ist in Startup-Situationen wie Non-Profits, aber... Dass ganz besonders bei dieser starken Vision, weil es eben nicht ums schnelle Reichwerden geht, sondern wirklich um das Veränderung in der Gesellschaft herbeiführen zum Beispiel, da gibt es häufig einen Visionär und eine Person, die da in der Mitte steht und das Ganze wirklich vorantreibt und um die bildet sich alles, was da irgendwie passiert. Und jetzt wäre ein Change-Prozess zum Beispiel im Wachstum, dass diese Person beginnt abzugeben. Das stelle ich mir, okay, ich sage mal, ich beleuchte es von der einen Seite leichter vor im Non-Profit-Bereich, du verbesserst mich. Wenn das wirklich eine starke Vision ist, habe ich Freiwillige, die rundherum wuseln und mir eh schon abnehmen wollen. Wo ich jetzt nicht ganz bewusst die Entscheidung treffen muss, ich muss jetzt jemanden einstellen, der Sales macht. Sondern ich habe Freiwillige, die so ein bisschen soft hineinkommen, Dinge übernehmen und daraus entwickelt sich das eher weiter. Da behaupte ich jetzt mal, hat eine Non-Profit-Organisation eher einen Vorteil, dass es nicht ganz so am Visionär hängt, der nichts abgeben will. Kann natürlich auch vorkommen, aber ich sage mal nicht ganz so in der Größenordnung. Aber auch im späteren Verlauf, wenn das Ganze eine kleine Organisation ist, die zum Beispiel künstlerisch-pädagogisch arbeitet, wie ihr eh auch, und jetzt kleiner als die Beyond-Bühne und irgendwie um eine Person sich bildet.
Ja.
Und die gibt ganz stark die Richtung vor. Diese Person sagt, auch wenn es nicht in der, vielleicht auch nicht mal die Gründungsperson gewesen, ich denke an ein konkretes Beispiel, da komme ich dann noch dazu, und treibt dieses Ding voran und nimmt sich dem Thema Behinderung an. Das ist jetzt nicht aus dem Beispiel, aber das ist, ja. Und treibt diese Organisation ganz stark in den Sektor Behinderung, kennt dort die Leute und tritt dort auf und ist vielleicht auch ein Experte in der, dem Thema. Und dann geht die Person. Und es wird nachbesetzt, aber es kommt jemand komplett neuer. Hat zwei, drei Leute, die da mitarbeiten und die haben die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als sich auf das Thema Behinderung zu fokussieren. Und jetzt kommt jemand und sagt, naja, aber wir fokussieren jetzt, oder diese Person, der oder die, fokussiert sich viel mehr auf was ganz anderes. Auf Schulen in sozial problematischen Gegenden.
Randbezirken.
Danke, Randbezirken. So ist in die Richtung. Ja. Da findet ein Change-Prozess statt, der schwer bewusst vorzubereiten ist, wenn die eine Person geht, die andere kommt. Und die geben sich die Klinke in die Hand. Und da kann natürlich das Team, da gibt es dann, wie du vorhin angesprochen hast, weniger Ressourcen, als du in einem Profit-Bereich hättest, dass du da eine geregelte Übergabe machen kannst. Und da möchte ich ein ich weiß, ob es ein negatives Beispiel für Change-Management ist, aber eigentlich ein Beispiel, wo der Change-Prozess nicht bewusst genug wahrgenommen wurde, aus der Außenperspektive. Ich war nicht beteiligt, aber und zwar Kazum, eine Jugendkunsttheaterorganisation in London, die das mal am Rande immer total coole Sachen gemacht haben und machen. Und die hatten eine Phase, als der Artistic Director gegangen ist, sind die, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Jahren durch 3 weitere Artistic Director gegangen.
Richtig, ja.
Und da ist niemand wirklich geblieben. Das Team war von anfänglich 3 oder 4 Leuten zwischendurch auf 7 oder 8 Leuten oben, ist dann wieder runtergegangen. Ich glaube, jetzt sind sie wieder zu dritt. Und jetzt auch relativ stabil, soweit ich das von außen beurteilen kann. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange das hält natürlich. Und das war meiner Meinung nach, weil da niemand vorausgedacht hat. Die Leute in der Organisation hatten ihre Prozesse und der Artistic Director ist gegangen, der neue Artistic Director ist reingekommen und das war eine Frau, glaube ich, in dem Fall, und die hatte ihre Ideen. Und die haben halt irgendwie offensichtlich nicht so ganz mit dem zusammengepasst, was die Organisation bis dahin getan hat.
Ja.
Das hätte man meiner Ansicht nach abfangen können mit einem moderierten, geplanten Change-Prozess. Der hätte gar nicht so intensiv sein müssen, dass man da jetzt über Monate hinweg das plant, aber da hätten sich zumindest mal alle an den Tisch setzen müssen und gemeinsam einen Change-Prozess, eine Problemstellung, eine Urgency eigentlich definieren und verstehen, alle einbeziehen, die Uncertainties diesmal identifizieren und dann minimieren und daraus eine neue Vision, eine gemeinsame bauen zum Beispiel.
Wobei, was mich ein bisschen verwirrt an deinem Beispiel, ist die Tatsache, dass das irgendwie dann doch sehr produktgetrieben klingt, was du sagst, weil du sagst, er hatte den Schwerpunkt auf dem Bereich und dann kam die nächste Person und die hat jetzt einfach das persönliche Interesse vielleicht nicht so sehr gehabt oder Wir haben ja auch viele Projekte mit ihnen gemeinsam gemacht und die Kommunikation war am Anfang auch noch da, nur dann eben nicht mehr, weil gar keine Zeit mehr da war, ja, in den eigenen turbulenten Zeiten. Aber für mich war als Partner der Organisation einfach ersichtlich, das Problem war weniger der Wechsel von der Führungsebene, sondern eben das Zusammenkommen mit dem immensen Wachstum zur gleichen Zeit. Die haben da viele verschiedene Möglichkeiten gehabt, über Arbeitsamt, die verschiedene Stellen gefördert haben. Sie hatten europäische Freiwillige auf einmal wieder, nachdem sie die einige Jahre nicht hatten. Und da war einfach, glaube ich, zu viel Change auf einmal. Insofern wäre das vielleicht auch so eine interessante Frage noch. Ich glaube nämlich, das ist es eher als das, was du jetzt von außen beobachtest, dass meine Hypothese von außen beobachtet wäre, aber am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich dazwischen und irgendein dritter Faktor, den wir gar nicht sehen können, also außenstehend noch dazu, dass zu viel Change auf einmal war. Insofern möchte ich, bevor wir zum Ende kommen, dich nämlich noch ansprechen auf dieses ganz klassische Kurt-Lewin-Modell zum Thema Change. Erstmal natürlich, dass du es kurz vorstellst oder ich stelle es kurz vor, aber meine Frage wäre, wir haben auch viel über Agilität und so weiter geredet, inwieweit das überhaupt für Non-Profits im Jahr 2019 noch anwendbar ist, dieses ganz klassische Change-Modell, weil der Kotter geht irgendwie schon ein bisschen weiter, der hat ja schon diesen aktuellen Antrieb mit der Kommunikation und so weiter da, aber der Kurt Lewin, der bricht sie wirklich runter eigentlich.
Genau, also das Modell von Kurt Lewin ist eh das, das ich schon angesprochen habe, letztes Mal mit dem Unfreezing, Changing und Refreezing eigentlich, der wirklich von harten Strukturen einen Veränderungsprozess beginnt, verändert und abschließt. Und zwar so, dass er nennt es eben wieder Freezing dann, dass er alles nachher wieder einfriert. Ich würde das im ersten Schritt mal von den Non-Profits eigentlich trennen und sagen, das ist insgesamt nicht mehr zeitgemäß. Wahrscheinlich war es nie zeitgemäß.
Okay, das musst du jetzt erläutern. Eine steile These. Ich meine, der Mann ist ja schwer erfolgreich.
Ja, richtig. Also ich glaube, das kommen wir dann wahrscheinlich zu weit vom Thema ab, aber ich glaube nicht, dass sich die Art der Veränderung grundsätzlich verändert im Laufe der Zeit. Ich glaube, Organisationen, Märkte, Teams haben sich immer verändert. Das heißt, es war nicht so, dass man jetzt sagen könnte, früher war das anders, da war weniger Change, darum hat das gereicht, einmal alle 10 Jahre so einen Unfreezing-Change- und Refreezing-Prozess zu machen. Ich glaube, dass das eher, da werden wir dann philosophisch, Gedankenmodelle sind, die Leute damals eher abgeholt haben. Und das tun sie heute eben nicht mehr so. Wie, das ist ja das Agile nichts anderes, ist ja lustigerweise ein etwas anders strukturierter, aber genauso Projektmanagement-Prozess. Aber dadurch, dass agiler gezeichnet ist und ein bisschen eine andere Geschichte erzählt, lassen sich die Leute anders und eher darauf ein. Das heißt, ich glaube, dass sich da eher die Denke verändert, als wirklich die Notwendigkeit zur Veränderung. Das mal vorweg. Passt das klassische Lewin-Modell zu Non-Profits nicht, glaube ich. Auf der anderen Seite vielleicht eher als das eine oder andere. Ich möchte einen Aspekt doch davon herausgreifen. In Non-Profits, die viel Freiwilligen getrieben sind und dadurch wenig Struktur haben, und da sind wir wieder beim Thema Fluktuation, das wir immer wieder hatten, kann es meiner Ansicht nach durchaus gesund sein, mal einen Prozess oder eine Struktur zu freezen und sagen, so machen wir das. Und diese Organisation funktioniert in diesem Bereich so, da fahrt die Eisenbahn drüber. Weil wenn da jeder anfängt dran herumzuschrauben und nach 2 Monaten ist aus der Organisation wieder weg, kommen wir nirgends hin. In dem Fall, glaube ich, kann Lewin durchaus Themen adressieren und gewisse Probleme lösen, die Non-Profits im Jahr 2019 haben. Wobei ich ihn nicht als ganzheitliche und nicht als einzige Methode für einen Change-Prozess heranziehen würde, als Non-Profit.
Er bricht sie ganz einfach runter, und was seinem Modell zu eigen ist, ist diesen Kreislauf einfach zu zeigen. Dass nach dem Freeze kommt automatisch das nächste Unfreeze, dass natürlich immer Change gibt. Insofern war der Aspekt wahrscheinlich der visionärste.
Und er adressiert damit ja ein bisschen die Uncertainty. Wir sind jetzt fertig, jetzt machen wir das Ganze wieder fix.
Ja. Aber für mich ist eben das interessant, dass es danach wieder refreeze, also wieder eingefroren wird, der implementierte Change, was ich schon finde, was noch immer zeitgemäß ist, zu sagen, mach nicht zu viel Change auf einmal und hintereinander, sondern lass dazwischen Zeit, die Struktur sich etablieren zu lassen und nicht dauernd auch auf der aktiven Suche nach Change zu sein, weil Change gerade im Non-Profit-Bereich passiert ja eh, wir reden ja ständig über Fluktuation und so weiter, das passiert ja eh die ganze Zeit und eben Trends, die von außen auf einen zukommen, Digitalisierung und so weiter, aber das ist dann, glaube ich, Thema für was anderes.
Ich glaube, wir haben auch darüber könnten wir noch viel, viel weiter reden. Ich hätte noch einige Punkte.
Ja, weiß ich nicht. Hast du vielleicht noch ein österreichisches Beispiel, wo du sagst, da wurde ganz klar ein Sense of Urgency, fehlt das deutsche Wort, gesehen und wurde ganz klar reagiert, bevor es dann eben zu spät war, also wo der Case of Action nicht herangetragen wurde im Sinne von, wie in unserem Fall, einer überraschenden Krankheit, sondern da wurde ganz klar reagiert?
Ja, also es gibt, ich kann da ein bisschen auf das Programm, das ich auch mitbetreue in der FFG, ein paar Punkte daraus bringen, die auch auf der Website der FFG bei den Projektbeispielen durchaus abzurufen sind. Da gibt es einige Organisationen, die den Change nicht bräuchten, sondern, und das sind wir was bei dem, was du am Anfang gesagt hast, dass Non-Profit-Organisationen sich eigentlich neue Themen, neue Problemstellungen suchen. Und das fördert auch dieses Programm ganz konkret.
Okay.
Die eine Herausforderung sehen, der sie sich stellen wollen, und daraus ergibt sich dann ein Veränderungsprozess. Und ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Wachstum. Eine Organisation möchte wachsen, möchte einen neuen Markt erschließen, und daraus, da gibt es einige, die zum Beispiel dann mit dem Thema Fortbildung arbeiten und drauf kommen, dass einfach eine E-Learning-Plattform alleine löst nichts, da gehört ein viel größerer Innovations- und Change-Prozess dazu. Haben aber kein Problem per se. Wenn die sagen, okay, wir machen jetzt doch keine E-Learning-Plattform, läuft das ganze Werk weiter wie bisher und das läuft auch gut. Ein anderes Beispiel aus Österreich, das mit dem Involve of Employees und diesem Involvement noch viel weiter geht, ist die Brauerei Frastanz. Die haben nämlich, die sind eine Genossenschaft und oft sind ja diese Genossenschaften, da kann nicht jeder einfach Genossenschafter werden bei den Genossenschaftsbrauereien. Das sind oft Wirte oder Betriebe, die das eben vertreiben. Und die Brauerei Frastanz hat vor einigen Jahren das geöffnet, dass dort jetzt jeder Genossenschafter werden kann. Das heißt, es sind, glaube ich, 500 Euro, die du einlegst, also nichts in Wirklichkeit. Und dann bist du Genossenschafter und somit Miteigentümer dieser Brauerei. Das können die Mitarbeiter machen, das können Wirte machen, das kann ich als Konsument machen. Das Ganze ist begrenzt, es gibt nur eine gewisse Anzahl, ich glaube 1200
Anteile,
genau. Und das, ich persönlich stehe auf der Warteliste, ich möchte das nämlich, nämlich Genossenschafter werden.
Okay.
Aber die gehen so weit und diese Genossenschafter werden auch eingebunden in gewisse Entscheidungen also die, oder in den Prozess und werden ganz bewusst, denen wird ganz bewusst das Gefühl vermittelt, ihr seid Teil der Brauerei. Und daher kommt dann in weiterer Folge, dass die Brauerei Frastanz ganz besonders innovativ ist, was neue Biere angeht, was viele große jetzt langsam auch beginnen. Und parallel dazu als Genossenschaft sowieso Non-Profit getrieben ist. Das heißt, die holen sich durch dieses Einbeziehen quasi ihre Mitglieder, könnte man sagen, in ihre Tätigkeit und machen irgendwo, dann verschwimmen die Grenzen zwischen Mitglieder und Kunden und Mitarbeitenden und so. Und sind somit meiner Ansicht nach ganz gut auf ein Constant Change Modell vorbereitet. Das heißt nicht, dass sie dauernd sich verändern müssen, aber sie haben durch diese über 1000 Genossenschafter ganz viele Augen und Ohren, die auch persönlich Interesse daran haben, dass es dieser Brauerei weiterhin gut geht. Das finde ich Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber ich finde es ein ganz interessantes Modell, das auch, mit dem sie bis jetzt auch, glaube ich, ganz gut fahren.
Naja, vor allem, es ist ganz offensiv und offensichtlich werden da Betroffene zu Beteiligten gemacht.
So ist es, genau. So buchstäblich, genau.
Womit wir den Bogen geschlossen haben, ohne unserem üblichen Fazit.
Stimmt, ja.
Was hast denn du an Fachliteratur, Fabian? Vielleicht auch gleich zum Thema, dass wir zu den Empfehlungen kommen.
Genau, also ich habe ein Punkt, der jetzt vielleicht noch ein Fade-out zur Diskussion ist. Mhm. Kotta hat 2012 einen Artikel im Harvard Business Review publiziert unter dem Namen Accelerate, mhm, wo er in große Strukturen ein Netzwerk an Freiwilligen hineinwebt, mhm, oder drüberlegt eigentlich, eine zweite Organisation, die den Change irgendwie mitträgt. Da geht es dann in Richtung Change, mhm, Agents und so. Ohne jetzt zu sehr aufs Detail zu gehen, das finde ich gerade vor dem Kontext Non-Profit-Organisationen total interessant, mhm, dass der auf einmal den Drive hinter dem Change auf Freiwilligkeit setzt.
Mhm. Interessant.
Und stärkt auch ein bisschen meine Intention, okay, jetzt, dass meiner Meinung nach Non-Profits und freiwilligengetriebene Organisationen Change-offener sind. Mhm. Harvard Business Review 2012, okay, Accelerate von Kotta und es könnte nichts langweiliger nach dem Thema der Folge klingen, aber ich möchte es trotzdem empfehlen, das Buch Change Management für Non-Profit-Organisationen von Robert Bachert, mhm, erläutert von vorn bis hinten, ist eins von mehreren Büchern, es muss nicht das sein, aber es gibt da einige, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Und so ein bisschen schmökern ganz gut sind, verschiedene Modelle drinnen abbilden. Also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, eines von diesen Büchern, man google Change Management für Organisationen, Robert Bachert ist ganz gut, aber es gibt auch mehr.
Ja gut, ich werde sowieso wieder verlinkt bei uns auf, genau, der Website und in deinem Podcast-App. Ja, ich empfehle, wie schon erwähnt, die fünfte Disziplin von Peter Senge, der sich viel mit, er nennt es Personal Mastery, das wurde auch nicht übersetzt. Da geht es also nicht nur um die lernende Organisation, sondern auch darum, um die lernende Mitarbeiterin, den lernenden Mitarbeiter, nämlich dieses nicht nur dauernd im Change sich zu befinden, sondern im Sinne von, wie kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich erkennen, dass sich andere weiterentwickeln, und das Ganze ist eigentlich so das Standardwerk, was systemische Organisationsansichten angeht, und wie gesagt, meiner Meinung nach gehört das in jedes Bücherregal, und insofern gut, dass ich es spätestens in der fünften Ausgabe empfohlen habe.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, wir verändern uns auch.
Wir verändern uns auch weiter, genau.
Genau,
und wir freuen uns auch über Feedback.
Richtig, geplauder@gemeinwohlgeplauder.org oder als Kommentar auf der Website.
Wir freuen uns auch ganz besonders über Beispiele, wenn jemand Beispiele zum Thema erfolgreich oder auch nicht erfolgreiche Change-Prozesse
hat. Ja, vor allem nicht erfolgreich, weil das wird ja meistens nicht kommuniziert. Das, genau, würde uns sehr interessieren. Ja, und in dem Sinne wünschen wir einen schönen Mai und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Tschüss.